SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Dazu begrüßt Sie herzlich Ines Pasch und Gast bei uns in zur Person ist heute der Cellist Claudio Boorkes. Hallo und willkommen, Herr Boorkes.
Guten Tag.
Wir sitzen im Berliner Hauptstadtstudio, morgens um 8:30, normalerweise nicht gerade die Lieblingszeit für einen Musiker. Wie fühlen Sie sich um diese Zeit?
Ja, ganz normal. Durchaus ein bisschen verschlafen noch. 8:30 ist in der Tat nicht die Uhrzeit, wo ich noch ein Instrument in der Hand habe und momentan eher gemütlich am Frühstücken bin.
Aber es geht.
Auf jeden Fall. Gute Laune und es ist ein schöner, goldener Herbstmorgen hier.
Wir starten musikalisch mit einem kurzen Stück aus Ihrer neuesten CD mit Werken von Johannes Brahms. Wir hören den ungarischen Tanz Nummer 1 in G-Moll. Was macht diese Musik mit Ihnen, Herr Boorkes? Also jetzt nicht nur morgens früh, sondern was löst sie bei Ihnen aus?
Ja, gut, Johannes Brahms ist natürlich ein wunderbarer Komponist für uns Cellisten auch und bringt das Cello sozusagen in einen wunderbaren Mittelpunkt von Leidenschaft und Introvertiertheit, eine gelungene Mischung. Und bei ungarischen Tänzen, da ist natürlich der Spaß an der Volksmusik im Vordergrund. Und ja, jetzt auch zu dieser Uhrzeit macht es natürlich auch großen Spaß, dazu zu tanzen.
Ungarische Tanz Nummer 1 in G-Moll von Johannes Brahms mit dem Cellisten Claudio Boorkes und Peter Nortsch am Klavier. Das stammt aus Ihrer neuesten CD, Herr Boorkes, aus einer reinen Brahms-CD mit beiden Cellosonaten, mit drei ungarischen Tänzen und einer Liedbearbeitung. Warum eine reine Brahms-CD? Wie kam es dazu?
Das hat eine längere Vorgeschichte natürlich. Die Sonaten von Johannes Brahms sind für uns Cellisten natürlich Kernrepertoire. Und sie auf CD aufzunehmen, ist natürlich eine besondere Herausforderung für jeden Cellisten in einem Cellistenleben sozusagen. Man bekennt sich ja schon zu einer gewissen Interpretation und diese Meisterwerke benötigen schon eine gewisse Aufführungsreife, Erfahrung, vielleicht auch Lebenserfahrung. Und wenn man die Person von Johannes Brahms auch ein bisschen kennt, gibt es da viele Aufs und Abs. Und wenn man die selbst ein bisschen erlebt hat, kann man dann sich noch mehr auch emotional damit identifizieren oder auch inspirieren lassen, was es für musikalische Lösungen gibt. Und für mich war das ein Herzensprojekt, sie auch tatsächlich auf CD zu bringen und habe dann mit Peter Nortsch einen wunderbaren Partner an meiner Seite gefunden, weil die Sonaten nicht für Cello und Klavier, sondern eben für Klavier und Violoncello geschrieben sind. Das heißt, ganz klar ebenbürtige Partner sind. Das heißt, es sind zwei Musiker, die sich musikalisch unterhalten und da braucht man natürlich die richtige Wellenlänge, um über solche Themen wie, weiß nicht, das Leben musikalisch zu philosophieren. Und das habe ich mit Peter Nortsch in vielen Jahren der Konzerte eben einstudiert, ausprobiert, experimentiert und eben die richtige Atmosphäre dann gefunden, auch nach einiger Zeit das dann im Studio auch nachzuempfinden.
Die beiden Brahms-Sonaten, haben Sie schon gesagt, gehören ja zum Standardrepertoire eines Cellisten. Die erste in E-Moll spielt man in der Regel schon als fortgeschrittener Schüler meistens. Was ist denn bei Ihnen im Laufe Ihrer Musikerlaufbahn mit diesen beiden Werken so passiert? Also was hat sich da wohin entwickelt?
Ja, das ist interessant. Also die E-Moll-Sonate wird oft relativ früh gelernt und die F-Dur-Sonate etwas später, hat ein bisschen den Hintergrund, dass sie technisch auch ein bisschen, sagen wir mal, virtuoser ist oder etwas schwieriger ist, also die F-Dur-Sonate. Und die E-Moll-Sonate sozusagen eher in den ersten Halslagen sich meistens befindet, bis auf wenige Ausnahmen. Und dadurch kriegt man so ein bisschen den Eindruck, dass sie vielleicht tatsächlich leichter ist, Fragezeichen, eigentlich nicht. Weil die E-Moll-Sonate durch diese introvertierte Seite natürlich ganz viele emotionale Zwischenebenen auch berührt. Und das macht es natürlich sehr spannend, dem nachzuempfinden. Ja, über die Jahre natürlich hört man viele Aufnahmen, auch die Aufnahmen meiner eigenen Lehrer, wie Boris Pergamentschikow zum Beispiel, die mich natürlich sehr berühren, weil jeder eine sehr persönliche Art hat, sie zu interpretieren. Und das war durchaus eine der Erfahrungen, wo ich verstanden habe, dass es nicht eine richtige oder eine falsche Interpretation, sondern nur verschiedene Interpretationsansätze gibt. Und natürlich muss man dann schauen, wonach orientiert man sich. Und das ist natürlich eine sehr persönliche Aufgabe, wie empfinde ich Johannes Brahms. Und da versucht man sich natürlich in seine Welt hineinzuhorchen, hineinzulesen, auch möglicherweise auch an Orte wie das Johannes-Brahms-Haus in Baden-Baden zum Beispiel, auch zu besuchen, um zu sehen, wie er gewohnt hat, wo seine Spaziergänge waren. Und dann ist es eben eine spannende Reise, die eigentlich auch mit dieser Aufnahme nicht aufgehört hat. Ganz im Gegenteil, es geht natürlich bei jedem Konzert immer einen Schritt weiter.
Ja, ich wollte gerade fragen, ich habe Sie gehört mit den beiden Sonaten in Baden-Baden, im Kurhaus, im Konzert. Sie sind in Karlsruhe aufgewachsen. Wenn Sie jetzt da in der Gegend sind, in Baden-Baden, wo Brahms ja gerne und viel war, finden Sie ihn da wieder, suchen Sie ihn da?
Also in Baden-Baden auf jeden Fall natürlich. Es gibt ja den berühmten Spaziergang von seinem Haus zum Kurhaus und das ist ein wunderschöner Spaziergang und ist tatsächlich auch die Gegend, wo ich auch aufgewachsen bin und relativ früh auch dort gespielt habe, aber auch privat dort spazieren gewesen bin, auch mit Freunden und Bekannten und auch diese Stimmung, die dort in Baden-Baden entsteht, auch wenn die Festspiele zum Beispiel stattfinden, da kann man sich, wenn man die Augen zumacht, mit ein bisschen Fantasie schon irgendwie 200 Jahre zurückversetzen. Und die Eleganz der Gebäude, die wunderschöne Natur, die gute Luft und natürlich das sehr, sehr tolle Kurhaus natürlich, wo eben auch einige der Stücke von Johannes Brahms uraufgeführt worden sind.
Wie fasst sich denn Brahms für Sie an auf dem Cello?
Na gut, Brahms selbst mochte das Cello ja auch sehr. Und technisch gesehen liegen die sehr gut in der Hand, keine Frage. Auch die schwerere sozusagen F-Dur-Sonate liegt sozusagen wirklich wunderbar auf den Leib des Cellos geschrieben. Es lotet alle Bereiche aus, von der tiefen, warmen C-Seite bis in die oberen Sopranlagen. Und ja, so kantable Melodien liegen dem Cello auch sehr natürlich. Wir sind der Stimme sehr, sehr nahe. Und das meistert Brahms in den Sonaten auch wunderbar.
Wenn Brahms Ihnen begegnen würde, was würden Sie ihn fragen?
Ich würde ihn fragen, was er am liebsten essen gehen würde. Und würde am liebsten mit ihm auf jeden Fall zum Austausch in einen Biergarten in Baden-Baden gerne spazieren gehen und einen gemütlichen Nachmittag verbringen.
Wir hören jetzt den ersten Satz aus der F-Dur-Sonate, aus der zweiten Sonate. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie diese energetische Musik spielen? Also fängt ja an wie eine Fanfare, also mit diesem unheimlich energetischen Auftakt. Wie stellen Sie sich innerlich darauf ein?
Ja, also bei der F-Dur-Sonate könnte man sich schon fast vorstellen, dass es ein bisschen symphonisch angelegt ist. Also das ist wirklich ein Tutti-Akkord am Anfang und dann sozusagen fast ein Trompetensignal, also ein Heldenruf beginnt. Und das ist so natürlich eine sehr aufregende natürlich Aufgabe und ein sehr aufregender Start und in diese doch sehr leidenschaftliche Welt der F-Dur-Sonate. Thank you.
Claudio Borkes mit dem ersten Satz aus der Cellosonate Nummer 2 in F-Dur von Johannes Brahms, am Klavier Peter Notsch. Herr Borkes, Ihr Name verrät es und Ihr Äußeres auch. Leider können unsere Hörer Sie ja nicht sehen, aber Sie sehen absolut nicht deutsch aus. Kein Wunder, Sie haben südamerikanische Wurzeln. Ihre Eltern stammen aus Uruguay und aus Peru. Aber Sie sind hier in Deutschland 1976 geboren und hier aufgewachsen. Was hat denn Ihre Eltern hierher verschlagen?
Meine beiden Eltern sind beides Musiker. Das heißt, sie haben sich über Stipendien an der Musikhochschule in Detmold kennengelernt. Meine Mutter ist Pianistin, mein Vater Fagottist. Und in den 70ern haben sie sich dort eben kennengelernt. Ich bin tatsächlich in Gifhorn, Niedersachsen, geboren, in der Lüneburger Heide. Hat den Hintergrund, dass mein Vater damals eben seine erste Solostelle hatte an der Oper in Braunschweig. Und so bin ich dann in Gifhorn eben sozusagen zur Welt gekommen. Und ein paar Jahre später bin ich dann nach Karlsruhe gekommen, wo mein Vater eben jahrzehntelang im Solofagottist an der Badischen Staatskapelle in Karlsruhe war. Und deshalb ist dann Karlsruhe quasi die Heimat geworden und ist es auch noch.
Und wie präsent war jetzt die südamerikanische Kultur bei Ihnen zu Hause?
Sprachlich auf jeden Fall. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, zu Hause Spanisch, in der Schule Deutsch sozusagen. Das haben meine Eltern auch sehr konsequent gepflegt. Ich habe dann natürlich in den Teenagerjahren sehr viele Besuche auch nach Peru und Uruguay gemacht, um die Großeltern und Cousins und Onkels und Tanten zu sehen. Da habe ich mich dann sehr stark auch mit denen identifiziert und da ist die Sprache natürlich ganz, ganz wichtig und spannend für mich gewesen, auch die Unterschiede zwischen Peru und Uruguay.
Ja, eben, worin liegen die denn?
Würde mich ja, es ist, wie soll man das beschreiben, wie ein Akzent zwischen Nord- und Süddeutschland, würde ich mal sagen. Also Uruguay ist es mehr europäisch angelegt, da spürt man dann ein bisschen das Einwandererland der Italiener und Franzosen, die dort so, es ist ein sehr junges Land, Uruguay, und da in Peru spürt man natürlich mehr die Inka-Kultur und das ist das, wo ich auch meine schwarzen Haare her habe.
Können Sie sagen, was an Ihnen der Südamerikaner ist? Also was in sich spüren Sie da?
Ja, also...
Also abgesehen von Ihrem Äußeren?
Ja. Ja, ich glaube, musikalisch kann ich es vielleicht festhalten. Also in Uruguay ist der Tango zu Hause, in Peru die Salsa. Und das sind natürlich zwei Musikformen, die hier in Deutschland nicht zu Hause sind in erster Linie. Wobei sie mittlerweile, wenn man sie in Berlin sieht, die Tanzszene sieht, schon enorm aktiv ist. Aber jetzt natürlich so die Ursprünge woanders liegen. Und die spüre ich schon manchmal. Auch immer, wenn ich Salsa höre, habe ich sofort einen Bezug dazu und kommt mir nicht fremd. Und der Körper zuckt schon ein bisschen mit Tanzen sozusagen. Also das kommt mir dann doch sehr entgegen. Die Tango-Welt ist auch ein leidenschaftliches Projekt von mir, wo ich früher sehr viel selbst getanzt habe. Mittlerweile auch hier und da ein paar Bearbeitungen spiele. Also dort auch spüre, dass es sehr rhythmusbezogen ist, der Groove ist da, der mir dann auch sehr, sehr nahe kommt. Wenn ich mich natürlich mehr mit meinen deutschen Wurzeln oder der Herkunft beschäftige, dann merke ich, dass da die Sprache auch, die sehr strukturiert ist und sehr auch in der Musik enorm viel komplexe Beziehungen hat, gerade in der klassischen Musik. Und dort diese, sagen wir mal, die besten Tugenden, die ich hier gelernt habe, natürlich die Ordentlichkeit, die Disziplin, die Pünktlichkeit, mir auch sehr, sehr nahe ist, gerade wenn ich arbeite und auch sehr schätze. Also, und dann habe ich so über die Jahre gemerkt, ja, man muss, glaube ich, versuchen, die besten Seiten aller Kulturen zu pflegen. Und wenn man die weniger guten Seiten hat, sie natürlich frühzeitig bemerken und dagegen arbeiten.
Wir hören Sie jetzt mit dem D-Dur-Cello-Konzert von Joseph Haydn. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an das Stück denken, also außer, dass es sauschwer ist?
Ja, eigentlich gute Laune in erster Linie. Ich bin ja mittlerweile auch sehr viel am Unterrichten und dieses Stück kommt auch ständig natürlich im Unterricht vor. Und da werde ich auch oft gefragt, kann ich das überhaupt noch hören? Und ich sage, ja, unbedingt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die ersten Akkorde höre. Das Konzert ist für uns natürlich auch wichtig. Im Verhältnis zu den Geigern und Pianisten haben wir nicht so viele Konzerte. Und da ist dieses Haydn-Dedo-Konzert schon ein Juwel in Stil, Eleganz und auch eben sehr virtuosen Aufgaben, aber durchaus auf den Leib des Cellisten geschrieben.
Der erste Satz aus dem Cellokonzert in D-Dur von Joseph Haydn, Claudio Borkes, wurde begleitet von der NDR Radiophilharmonie unter Eiji Uhe. Auch so ein Stück, Herr Borkes, das einen Cellisten ein Cello-Leben lang begleitet. Nicht umsonst eben halt Probespielstück für eine Orchesterstelle, weil man eben alles hört. Jede Schwäche wird aufgedeckt, nichts bleibt verborgen. Und wie schafft man es dann, ein solches Repertoirestück immer wieder engagiert zu spielen? Also immer wieder frisch und immer wieder begeistert. Wie machen Sie das?
Gerade beim Haydn, wie gesagt, ist die gute Laune erstmal im Vordergrund. Und natürlich die Risiken, die es gibt, mal einen Ton nicht zu treffen, natürlich sind die höher wie bei einem anderen Stück, weil die Akkorde oder die Harmonik sehr, sehr offen und klar ist natürlich. Aber auf der anderen Seite kann man bei Haydn auch seine opernhafte Seite erkennen. So die Opera Buffa war sehr, sehr en vogue damals, die komische Oper. Und eben dort kann man sich dann auch im Konzert damit identifizieren. Es gibt verschiedene Charaktere, man kann sie inszenieren. Und da stelle ich mir schon manchmal vor, ein Gesangsduett von einem Bariton mit einer Mezzosopranistin im Duett, manchmal im Zwist, manchmal zusammensingend. Und das kann ich mir dann beim Spielen sehr gut vorstellen. Und das hilft natürlich auch beim Gestalten und sich nicht unbedingt nur auf die Intonation zu konzentrieren. Und mit der Zeit bekommt man auch die nötige Erfahrung, das auch zu spielen, sodass man nicht jedes Mal darüber nachdenken muss, wenn man die Töne trifft, sondern sich einfach von der Musik inspirieren zu lassen.
Also wenn Sie spielen müssen und Sie hören die ersten Takte, dann ist es wie angeknipst, dann geht's los.
Absolut, also ich sehe es fast wie eine Zeitmaschine. Also man macht die Augen zu, hört die ersten Takte und ist dann plötzlich ins 18. Jahrhundert zurückversetzt. Und mit allen Manierismen und klangästhetischen Vorstellungen. Und für diese kurze Zeit von 20 Minuten bin ich dann kurz in einer anderen Zeitwelt. Und das ist natürlich auch eines der Privilegien unseres Berufs, solche spannende Reisen zu unternehmen.
Wie kann man sich eigentlich den Cello-Alltag eines berühmten Cellisten vorstellen? Also was und wie üben Sie?
Also es ist eine Mischung. Auf der einen Seite lerne ich natürlich immer neuere Stücke dazu. Das heißt, man muss die Partituren dabei haben und sich auch ohne Cello mit den Stücken auseinandersetzen. Natürlich ist die tägliche Hygiene auch wichtig, wie ein Sportler auch, muss ich auch meine Tonleitern und Terzen und Sechsten und Oktaven auch pflegen. Und dann gibt es natürlich die Proben, die teilweise mit Kammermusikpartnern stattfinden, die dazukommen. Dann kommen Reisen dazu. Das heißt, mittlerweile muss ich mein Üben sehr effizient planen, sozusagen, dass ich in kürzerer Zeit doch sehr viel abdecken kann. Und da hat es schon geholfen, dass ich natürlich in den Studientagen, wo ich mehr Zeit hatte, sehr viel geübt habe, sozusagen ein Polster habe, auf das ich zurückgreifen kann. Und mittlerweile ist, glaube ich, auch das Üben, wie gesagt, das mentale Üben immer wichtiger, um noch mehr die Zwischenstufen solcher Meisterwerke noch zu verstehen.
Aber glauben Sie vielleicht, dass es auch wirklich nicht mehr so nötig ist, so viele Stunden zu üben, wenn man älter wird? Also dass so eine Art manuelles Gedächtnis, das dann...
Nein, das will ich jetzt so natürlich nicht sagen. Es gibt verschiedene Zeiten natürlich. Also worauf ich anspiele, ist natürlich die Zeit, wenn man on Tour ist sozusagen, dann sind eben viele Reisen da, die einem auch viele Übezeit wegnimmt. Und die kann man dann auch nicht mehr ganz aufholen an einem Reisetag oder an mehreren Reisetagen. Und dann gibt es andere Zeiten, wo man sich vertiefen kann in die auch tatsächlich instrumentale Arbeit, klangästhetisch Sachen auszuprobieren. Und dann kann ich dort sozusagen sehr, sehr bewusst dafür üben und mir gewisse Fähigkeiten aneignen und weiß, wie ich sie auch einarbeiten kann in die verschiedenen Stücke. Und das ist dann eben gezielt in Übeperioden sozusagen, würde ich es nennen. Und dann gibt es sozusagen Reisezeitperioden, wo man dann anders übt. Aber im Grunde genommen würde ich nicht sagen, dass man weniger übt, nur eben gezielter.
Üben Sie immer gerne?
Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Also wenn das Cello in die Hand zu nehmen, ist definitiv ein Segen für jeden Tag. Die Klänge an sich, die Vibration am Körper, auch selbst wenn ich ein bisschen, weiß ich, auf einer Reise verkrampft aus dem Sitz komme, ein paar Töne auf dem Cello und schon bin ich wieder sozusagen orientierter, sowohl körperlich wie auch mental.
Stichwort Klang, für Streichinstrumente wahnsinnig wichtig, gerade für Cellisten. Die machen sich ja um den Klang besonders viele Gedanken, schon allein deshalb, weil sie ja viel mehr Masse bewegen müssen als zum Beispiel ein Geiger. Wie sehen Ihre Überlegungen dazu aus, Herr Borkes, oder sind Sie da ganz spontan?
Na, also Klang ist ein sehr großes Thema, keine Frage. In erster Linie beim Cello ist es spannend, die große Bandbreite zu haben, nicht? Also die Baritonlage bis zur Sopranlage können wir im Prinzip komplett abdecken, was bei der Geige sich eher in höheren Frequenzen abspielt. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, viele Charaktere auszuloten klanglich. Und auf der anderen Seite, wenn ich natürlich einen Saal habe, wo ich mit einem Instrument den Klang bespiele, das ist auch nochmal spannend, da die Rückwirkung des Cellos zu spüren. Und da ist die Größe des Cellos natürlich, spielt auch eine Rolle. Und gerade die tieferen Frequenzen mit denen zu arbeiten und sozusagen den Saal zu umarmen. Und das sind natürlich zwei Bezugspunkte, die natürlich sehr spannend sind und sehr örtlich dann auch davon abhängen, in welchem Saal man sich befindet. Und sonst mit dem Cello an sich gibt es natürlich spezielle Themen, wie zum Beispiel die verschiedenen Saiten aufeinander abzustimmen. Wir haben ja vier Saiten, ich vergleiche sie immer mit den Stimmbändern beim Sänger, die wir dann sozusagen mit dem Bogen anreißen, das heißt sie in Vibration versetzen. Das wäre sozusagen beim Sänger die Luft bei den Stimmbändern. Und das ist natürlich schon spannend, weil natürlich eine helle A-Saite mit einer warmen C-Saite auch irgendwo in einer Phrase auch kombiniert sein muss und wie man damit umgeht. Und das sind natürlich spannende Themen, die dann auch dann den ganzen Körper beeinflussen, wie den Bogenarm natürlich. Und das aufeinander abzustimmen, ist natürlich eine spannende Aufgabe für uns.
Wir hören Sie jetzt mit dem Finalsatz aus der Cellosonate von Claude Debussy. Diese Musik lebt ja ganz stark von den Klangfarben. Was haben Sie sich jetzt dazu zum Beispiel überlegt?
Oh, Debussy ist eine ganz andere Welt natürlich. Ein Franzose, der enorm einflussreich war für seine Epoche. Wir haben eine wunderschöne Sonate aus dem späten Stil. Und spannend ist die Klangpalette, die in diesem doch relativ kompakten Sonate drin ist. Er probiert fast alle möglichen Spieltechniken des Cellos aus, vom Pizzicato bis sul Ponticello. Sehr schräge Töne, Flageolett-Töne. Und imitiert andere Instrumente, wie eine Gitarre im zweiten Satz. Das ist natürlich für uns ein Feuerwerk an Klangfarben. Von der Stilistik orientiert man sich hier auch teilweise mit dem Barock. Die Einflüsse von Rameau oder Ähnlichem, die kann man hier auch nochmal neu interpretiert hören. Aber gleichzeitig das Visionäre, die kleinere Form, wo so viel drin steckt.
Das Finale aus der Cellosonate von Claude Debussy mit Claudio Borges und Markus Groh am Klavier. Französische Musik, englische, deutsche, alte, neue, romantische, klassische. Also als Musiker ist man geistig permanent unterwegs, jagt durch Länder und Epochen. Wie reisen Sie damit, Herr Borges? Wie gehen Sie damit um?
Oh, das ist die größte Freude an unserem Beruf. Und auch Privileg. Also es ist tatsächlich so, wenn ich mir vorstelle, ins Museum zu gehen, sehe ich die Malereien von verschiedenen Perioden und stelle mir den Maler sozusagen vor, wie er das wohl dann konzipiert hat. Und als Musiker haben wir tatsächlich quasi noch eine neue Dimension. Wir können wirklich direkt in das Kunstwerk hineinsteigen, indem wir es eben interpretieren und auch spielen und zum Leben erwecken. Und dann durch die Zeitgeschichte zu fliegen sozusagen, ist natürlich irre und eine große Inspiration fürs Leben und quasi ein sehr lebendiges Museum, in dem man sich dann täglich hineinbewegt. Deswegen macht das Üben auch so viel Spaß.
Also Analyse und Emotion, geistige Durchdringung eines Werkes und Leidenschaft, sind das für Sie Gegensätze oder greift das ineinander?
Ja, unbedingt greift das ineinander. Also ich denke schon, dass hier die Trias der Hand, des Herzens und des Kopfs zusammenkommt. Das heißt, zum einen ist das Gefühl da, sich inspirieren zu lassen, aber auch der Geist, das zu ordnen und natürlich mit der Hand sozusagen dann mit dem Cello das umzusetzen tatsächlich. Und von daher greift das auf jeden Fall ineinander über.
Steuern Sie das denn bewusst oder ist es so, dass es dann wirklich gleichzeitig alles funktioniert miteinander?
Also beim Spielen selbst würde ich sagen, das Denken jetzt nicht vorrangig da. Das sollte man vorher gemacht haben. Also die ganze Analyse sollte man natürlich im Vorfeld nicht abschließen, aber zumindest sehr stark vertieft haben, sodass man die Möglichkeit hat, sie auf der Bühne quasi in Anführungszeichen alles über Bord zu werfen und dann zu schauen, was ist jetzt übrig geblieben von dem Verständnis. Und das ist dann beim Aufführen viel wichtiger, eben sozusagen in der Gegenwart zu sein, im Jetzt zu sein und sich wirklich komplett damit zu identifizieren. Und danach und davor, dann ist die Aufgabe natürlich eher für die Analyse dann da.
Zum Beispiel Dmitri Schostakowitsch, wir hören Sie jetzt mit seinem ersten Cellokonzert. Wie wichtig ist für Sie zum Beispiel jetzt so die Biografie eines solchen Komponisten?
Ja, nee, unbedingt Teil des Porträts, was wir quasi in uns tragen, wenn wir ein Stück interpretieren. Ich finde, Rosso Poet hat es immer sehr schön gelehrt und gesagt, dass wir Interpreten auf die Bühne gehen anstatt des Komponisten. Oder noch hinzufügen, wenn nicht als der Komponist, sozusagen als sein Rechtsanwalt. Wir sind sozusagen dazu da, versuchen, seine Interessen zu verteidigen, beziehungsweise seine Ideen zu vermitteln. Und das ist natürlich bei jemandem wie Schostakowitsch schon auch wichtig zu wissen, in welcher Epoche hat er gelebt, unter welchen Bedingungen hat er komponieren müssen und was hat es dann auch mit ihm gemacht. Und in seinem Fall ist es diese Angst, eben auch von einem System unterdrückt zu werden oder möglicherweise bestraft zu werden, weil er nicht genug für sein Land, seinen Ansprüchen geschrieben hat, nicht? Und das ist natürlich ein enormes Damoklesschwert, um damit zu leben. Gleichzeitig hat er Wege gefunden, eben da sich selbst treu zu bleiben, aber gleichzeitig sozusagen dem kommunistischen Regime Tribut zu zollen. Und diese Schere, das können wir uns gar nicht wirklich vorstellen. Und die Musik ist wirklich ein enormes Testament für so eine Mut und auch gleichzeitig enorme Überwindungskraft.
Claudio Borkes war das mit dem ersten Satz aus dem Cellokonzert Nummer 1 von Dmitri Schostakowitsch zusammen mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Muhai Tang. Sie hören SWR 2 zur Person heute mit dem Cellisten Claudio Borkes. Sie sind nicht nur ein weltweit gefeierter Cellist, Herr Borkes, sondern auch ein gefragter Pädagoge. Sie haben eine Professur an der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Was muss ein junger Cellist mitbringen, um in Ihre Klasse zu kommen? Was interessiert Sie da?
Die Aufgabe als Professor ist eine wunderschöne Aufgabe, weil sie mich natürlich täglich an meinen eigenen Lehrer erinnert und natürlich die erste Aufgabe ist, das, was wir gelernt haben oder erfahren haben, eben auch weiterzugeben. Und bei Studenten ist mir das eben genau sehr wichtig, diese Offenheit, diese Neugierde zu spüren. Und natürlich ist da auch die menschliche Wellenlänge ausschlaggebend. Deswegen ist natürlich auf der einen Seite das Niveau des Spielenden wichtig, aber gleichzeitig genauso wichtig, wie wir miteinander auskommen. Und da empfehle ich natürlich jedem Studenten oder aspirierenden Studenten, einen Kurs zu besuchen, um auch beidseitig zu schauen, ob das überhaupt auch für den Studenten passt, was ich ihm oder ihr zu erzählen habe oder wie ich es vermittle. Und umgekehrt auch, ich einschätzen kann, ob das ankommt, wie ich mir das vorstelle. Also von daher sind diese zwei Ebenen sehr, sehr wichtig. Einmal natürlich die musikalische und technische Ebene, aber genauso wichtig auch das Menschliche.
Sie selbst haben bei dem russischen Cellisten Boris Pergamentschikow studiert. Der ist 2004 gestorben. Was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben?
Also Boris Pergamentschikow ist tatsächlich eine zentrale Figur in meinem Cellistenleben gewesen und ist es auch. Also auch über seinen Tod hinaus bleibt eine lebendige Inspiration. Er war ein unglaubliches Beispiel an die Menschlichkeit und auch die Art, wie er tatsächlich auf Menschen, aber auch auf die Musik eingegangen ist, mit einem unglaublich scharfen Intellekt, aber auch wunderbaren menschlichen Humor. Also beides, die Sache ernst nehmen, aber sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Und er hat mir sehr viel Neugierde mitgegeben, indem er es vorgelebt hat. Also er hat oft zum Beispiel bei Studenten nachgefragt, wie man selbst diese oder eine andere Stelle einstuft oder einschätzt. Und er war wahnsinnig neugierig, die verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen und teilweise auch dann, wie er im Spaß sagt, die Lizenz zu erwerben, ob er die Idee auch selbst verwenden darf. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil natürlich erwartet man vor einem so berühmten Lehrer eine Autorität, die einem sagt, wie man es machen soll. Und bei ihm hat man eigentlich eher mehr Fragen bekommen als Antworten. Und das ist die Antwort, Fragen zu stellen. Und wenn man eine Antwort gefunden hat, sie dann wiederum in Frage zu stellen und weiter daran zu wachsen. Was er auch gemacht hat für jeden Studenten, ist eben die ganzen Stilbereiche auch zu erörtern und auch die verschiedenen Epochen wie verschiedene Sprachen zu verstehen und dann auch entsprechend Techniken zu haben, um verschiedene Bereiche im Verschiedenen zu spielen. Das bedeutet ein bisschen historisierende Aufführungspraxis bei Bach und Beethoven durchaus einfließen zu lassen oder auch selbst bei Brahms und Schumann nicht nur in Anführungszeichen romantisch zu singen, sondern auch dort den Unterschied zwischen Deklamation und kantablen Ausdruck zu finden oder zu suchen. Aber wenn man Schostakowitschs Konzert spielt, ist es eine ganz andere Spielart und Spielästhetik. Und das war schon beeindruckend dafür, eben verschiedene bogentechnische Fähigkeiten zu entwickeln, um nicht nur eine Art zu spielen, sondern viele Facetten. Eine meiner Lieblingserfahrungen, die ich mit ihm hatte, war, wo ich ihn mal tatsächlich mal fragen wollte, wie er eine bestimmte Stelle oder ein Konzert auffasst und welche nun wirklich die Wahrheit ist. Also ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Und daraufhin antwortete er, naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich war das natürlich klar, dass er sich nicht festlegen wollte, beziehungsweise das Thema war. Und ich sagte, ja gut, aber welche denn von den verschiedenen Möglichkeiten? Und er sagte, naja, also wenn er auf die Bühne geht, dann dachte ich, jetzt habe ich ihn vielleicht. Ne? Und dann sagte er, naja, wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich mindestens 5 verschiedene Optionen in meiner Tasche. Manchmal entscheide ich mich davor, welche ich nehme, und manchmal schaue ich einfach spontan, welche dann in Frage kommt. Und das ist eigentlich eine wunderbare Lektion, eben sich sehr damit auseinanderzusetzen, viel zu analysieren, viele Möglichkeiten zu haben, aber sich nicht unbedingt festzulegen, sondern sich weiterzuentwickeln, von Tag zu Tag, von Konzert zu Konzert.
Die meisten seiner ehemaligen Schüler oder auch Menschen, die mit ihm zu tun hatten, mit Boris Pergamentschikow, bekommen immer ganz feuchte Augen, wenn sie von ihm erzählen. Er muss unglaublich faszinierend gewesen sein als Mensch, ne?
Absolut, ja. Also eine wahnsinnig warmherzige Persönlichkeit, die enorm großzügig ist, auch in seinen Ratschlägen. Er war auch sehr dafür bekannt, dass er auch nach Klassenabenden stundenlang mit Studenten dann Feedback gegeben hat und sich enorm für jedes Detail interessiert hat und sich auch damit auseinandergesetzt hat, auch enorm gute Tipps gegeben hat, worauf man achten könnte und sehr individuell tatsächlich sich immer wieder neu auf den Studenten eingestellt hat.
Wir hören Sie jetzt mit einer Aufnahme, die schon 20 Jahre alt ist, einen Live-Mitschnitt aus dem Rastatter Schloss mit der 5. Bach-Suite. Da waren Sie ganze 22 Jahre alt. Erinnern Sie sich noch an die Aufnahme?
Also offen gestanden muss ich tatsächlich nur mal reinhorchen. Ich kann mich ungefähr daran erinnern, aber natürlich auch nach Saal kenne ich mich gut, bin sehr, sehr neugierig.
Das Prälude aus der Cello-Solo-Suite Nummer 5 in C-Moll von Johann Sebastian Bach mit Claudio Borkes. Wir hören Sie jetzt noch einmal solo, Herr Borkes, mit einem ganz kurzen Stück aus einer Filmmusik. 10 Minutes, The Cello heißt der Film. Was ist das für ein Film und wie kam es zu diesem Engagement?
Ja, ein spannendes Projekt. Das war das einzige Multi-Channel-Projekt, was ich jemals gespielt oder aufgenommen habe. Und das kam durch meine damalige Agentur zustande, die einen Cellisten gesucht haben, der dieses Abenteuer machen, 10 Minutes Older, the Cello machen wollte. Und der Produzent erzählte mir die Idee dahinter. Er hat weltberühmte Filmregisseure angefragt und gesagt, was passiert in 10 Minuten? Und eins ist klar, nach 10 Minuten ist man 10 Minuten älter. Also eine relativ einfache Idee, aber wenn man diese einfache Idee an solche Spitzenregisseure mit so viel Fantasie vergibt, kommen sehr viel, so unterschiedliche Beiträge dabei raus. Und manche philosophischer Art, manche lustiger Art, manchmal ironischer Art, das kann man dann alles in den Filmen nachschauen. Ich habe dann die Filmmusik sozusagen für die Zwischenteile aufgenommen, aber die Idee, ob man es nicht schafft, also ein Orchester zu spielen mit einem Musiker. Und die Komposition war von Paul Inglesby, der das eben dann so konzipiert hat, quasi für ein Cello-Orchester. Und ich saß dann im Studio alleine mit Kopfhörer und durfte dann Stimme für Stimme aufnehmen und dann quasi mit mir selbst Kammermusik spielen, was schon eine erstaunliche Erfahrung war. Sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube auch ein ganz interessantes Resultat gegeben hat.
One Moment aus der Filmmusik zu 10 Minutes Older, The Cello mit Claudio Borges. Welche Filme sehen Sie besonders gern, Herr Borges?
Oh, momentan so wenig eigentlich, aber im Prinzip ja, Dokumentarfilmen, von Koch-Dokumentarfilmen bis Konzertübertragungen schaue ich eigentlich fast alles. Also ich bin auch, wenn ich kann, zum Beispiel schaue ich auch gerne Live-Fußball, da bin ich auch immer gerne zu haben, aber wie gesagt, momentan viel zu wenig.
Was kann man als Musiker eigentlich von anderen Kunstdisziplinen lernen? Also von Sängern, von Schauspielern oder Schriftstellern? Gibt es da etwas, das Sie inspiriert?
Oh ja, Sänger auf jeden Fall. Zum Beispiel die Atmung ist da ja ganz ausschlaggebend für den Klang oder Ausdruck. Und als Cellist scheint der Atem nicht zwingend notwendig zu sein, weil wir ja die Arme dafür benutzen, aber musikalisch
kann man blau anlaufen und es geht immer weiter. Ne?
Genau. Musikalisch kann man schon das hören, ob man jemand aktiv mit dem Atem umgeht und das finde ich schon sehr spannend. Also auch Zweifelspannung finde ich auch interessant beim Cellospielen anzuwenden. Das klingt tatsächlich anders, obwohl man die gleichen Töne spielt auf die gleiche Art und Weise und eine andere Körperspannung hat. Und das finde ich ein sehr offensichtliches Element, was man beim Cellospielen unbedingt mitnehmen sollte oder ausprobieren sollte. Ein zum Beispiel spannendes Beispiel, wenn man einen Sänger fragt, was ist schwieriger? Ist es schwieriger, leise zu singen oder laut zu singen? Dann hört man immer natürlich, leise ist schwieriger oder ist energetisch anforderungsstärker als laut zu singen. Das ist fast entspannender. Und wenn man das versucht auf dem Cello, das ist auch eine enorme Hilfestellung, um eben ein sehr intensives Piano zu haben. Und auch im Forte nicht zu überdrücken, nicht, sondern eben eher dann loszulassen. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die sehr, sehr hilfreich sind. Ansonsten die anderen Berufe, klar, kann man sich von allerlei Berufen auch inspirieren lassen oder auch Sportlern sozusagen, wenn man mit Geschwindigkeit zu tun hat oder Schwingen. Aber ich glaube, ja, für uns ist die Stimme, die natürliche Stimme, das Hauptziel, dem Ideal zu entsprechen.
Haben Sie eigentlich ein bestimmtes Ritual, wenn Sie auf die Bühne gehen?
Ja, also ein Grundritual. Also was relativ, glaube ich, normal ist, dass man am Tag des Konzerts natürlich möglichst am Nachmittag eine gute halbe Stunde oder eine Stunde sogar sich hinlegen kann, um nochmal sozusagen sich für den Abend frisch zu machen. Und dann geht man sozusagen nach einem Countdown-Prinzip zugange, indem man versucht, nicht zu viel zu essen, aber auch nicht zu wenig, sodass man nicht mit knurrendem Magen im Konzert ist, sondern aber auch nicht zu viel, um nicht zu voll auf der Bühne ein Völlegefühl zu haben. Das ist auch nicht gut, aber man hat so ein paar Tricks, wie man das dann einstufen kann. Grünen Tee und leckere Kekse und entsprechend vielleicht ein paar Dehnungen. Und sonst ist es eigentlich mehr, sich in Ruhe einzuspielen und sich darauf freuen.
Was sind die besonderen Stärken des Cellisten Claudio Borges?
Also ich glaube, für mich ist es enorm wichtig, mit Musik zu kommunizieren. Und wenn ich Partner habe, natürlich sehr offen miteinander zu kommunizieren, beziehungsweise einen offenen Austausch anzuregen. Und da bin ich immer bereit, auch neue Ideen aufzunehmen. Und diese Offenheit würde ich vielleicht als Stärke bezeichnen und dass ich mich nicht auf ein bestimmtes Prinzip oder einen Weg exklusiv einstelle, sondern immer offen bin, Neues zu entdecken und neugierig bin. Und das habe ich natürlich von meinem Lehrer sozusagen mit in die Wiege, musikalische Wiege bekommen. Ansonsten, klar, klanglich ist die Neugierde eben auch da. Vielleicht die Neugierde ist so der rote Faden, vielleicht in der Stärke, sich dann dort auch weiterzubilden, weiterzuhorchen. Ich habe das große Privileg, ein fantastisches italienisches Meisterinstrument zu spielen aus dem Jahre 1687. Also das entwickelt sich auch von Jahr zu Jahr weiter. Das spiele ich mittlerweile auch schon fast über 20 Jahre und bin wahnsinnig verblüfft jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, dass es dann doch immer wieder neue Obertöne zu entdecken gibt, neue Klangfarben, die ich noch nicht ausprobiert habe.
Das ist ein Ruggeri, ne?
Ist ein Giovanni Battista Ruggeri-Instrument, genau. Und ja, so diese Offenheit und Neugierde, die würde ich vielleicht als Stärke mal bezeichnen.
Und die Frage muss jetzt kommen, gibt es auch irgendwelche Schwächen?
mit Sicherheit. Auf jeden Fall, vielleicht würde ich mir, sagen wir so, mehr wünschen, dass ich es schaffe, noch strukturierter durchs Leben zu gehen. Aber ein strukturiertes Chaos ist ja auch nicht so ganz schlecht fürs kreative Arbeiten, habe ich mir sagen lassen. Aber ja, sonst, das ist vielleicht das Interessante an meinem Background. Zum einen haben wir über meine deutschen Wurzeln oder Herkunft gesprochen oder auch meine südamerikanischen Wurzeln. Und da spüre ich schon, dass ich einen sehr starken Wunsch nach Ordnung habe und es aber nicht immer schaffe. Aber gleichzeitig auch damit auch gut umgehen kann, unordentlich zu sein. Also dieses Spannungsfeld ist eigentlich angenehm und die Schwächen muss man eben erkennen und dann mit Geduld dran weiterarbeiten.
Gibt es irgendjemanden, mit dem Sie mal wahnsinnig gerne zusammenspielen würden, der aber noch nie bei Ihnen angerufen hat?
Oh, naja, der auch nicht mehr anrufen wird. Also Leonard Bernstein wäre ein großer Wunsch gewesen oder so jemand wie Carlos Kleiber hätte ich wahnsinnig gerne live erlebt, wenigstens als Publikum, aber natürlich wäre das ein Wahnsinnstraum gewesen, mit ihm mal auf der Bühne stehen zu dürfen. So, das sind so die Legenden, auf die ich schaue jetzt heute. So auf Anhieb, klar gibt es sehr viele tolle Musiker, mit denen ich sehr, sehr gerne musizieren würde. Und aber da würde ich jetzt nicht einen herauspicken wollen.
Wir hören Sie jetzt mit dem dritten Satz aus dem Cellokonzert von Edward Elgar. Können Sie sich noch erinnern, wann und wo und wie Sie das Konzert zum ersten Mal gehört haben?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich als Student, nicht mal als Student, als Teenager schon, kannte man natürlich die Aufnahme von Jacqueline Dupré. Und natürlich auch das tragische Leben von ihr. Und ich hatte dann mit 16 Jahren das Glück, auch mit Jacqueline Duprés Lehrer zu arbeiten, mit William Pleath. Und war ein unglaublich herzlicher Mensch und auch Cellist. Und war spannend, mit ihm diese britische Note kennenzulernen. Und das war so der Einstieg in diese Welt von Edward Elgar. Und so, da muss ich so 14, 15 gewesen sein.
Was mögen Sie an dem Konzert besonders?
Oh, das ist für uns, ja, große spätromantische Oper, würde ich sagen. Eine der wenigen Arien, gerade am Ende, die wir so spätromantisch zelebrieren können. Mir gefällt es einfach, dass es viele Seiten abdeckt. Wir haben die enorm emotionale Ausbrüche in den äußeren Sätzen. Wir haben einen wunderbaren, geradezu Elfentanz in der Mitte, der sehr elegant daherkommt und einen wunderschönen, introvertierten, langsamen Satz, der, glaube ich, ja, an Schönheit schwer zu erreichen ist. Im Cello-Repertoire findet man kaum solche schöne, langsame Sätze. Ja, und dass diese vier Sätze komplett zu vereinen in einem Konzert, das ist natürlich großartig.
Der dritte Satz war das aus dem Cellokonzert in E-Moll von Edward Elgar mit Claudio Borkes und dem Konzerthausorchester Berlin unter Lothar Zagrosek. Ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2011. Da spielen Sie Ihr Ruggiero-Cello wahrscheinlich.
Ja, in der Tat.
Sie haben ja auch mal 2 Jahre lang das berühmte Goffrilla-Cello von Pablo Casals gespielt. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war im Jahr 2000. Dort wurde ich erster Preisträger beim ersten Casals-Wettbewerb in Kronberg. Und als Sonderpreis war eben die Leihgabe des Goffrilla-Cellos aus den Händen von Martha Casals. Und das war natürlich schon ein Wahnsinnserlebnis. Ich kannte natürlich alle Aufnahmen von Pablo Casals, angefangen bei den berühmten Bach-Suiten, die er eigentlich berühmt gemacht hat, weil Casals derjenige war, der sie zum ersten Mal tatsächlich zyklisch wieder aufgeführt hat. Und das Ganze auf diesem Cello. Und als ich es bekam, war ich wirklich so einen Monat lang fast unter Schock und konnte gar nicht üben. Ich konnte nur drauf spielen und lauschen und mich daran erinnern, wie das auf den Aufnahmen klang. Also das war schon wirklich ein tolles Erlebnis. Und dann habe ich dann den Rest der Zeit mich natürlich noch damit beschäftigt, das doch versuchen eigen zu machen, also mein Instrument zu machen innerhalb dieser Zeit. Und das war eine spannende Aufgabe. Casals selbst wollte kein Stradivari spielen. Er hätte jedes Instrument spielen können. Er wollte ein Instrument haben mit Charakter, sagte er. Aber nicht einem Eigencharakter wie ein Stradivari, was quasi von selbst spielt, sondern nein, eins, wo er selber arbeiten muss. Und als ich das gelesen habe in seiner Biografie, erinnere ich mich gut. Da dachte ich, komisch eigentlich, warum nicht ein fantastisches Stradivari? Und dann, als ich das Cello tatsächlich in der Hand hatte, habe ich es dann langsam verstanden, weil alle Seiten sehr unterschiedlich sind, also wie wirklich verschiedene Charakter. Man muss die ganze Zeit aktiv entscheiden, welche Richtung möchte ich jetzt spielen und dann entsprechend mal eine Seite abdämpfen oder die Rauheit unterstützen oder die Süße suchen und dann konsequent wirklich immer aktiv bleiben, als einfach nur quasi normal weiterzuspielen. Und das waren für mich natürlich 2 wichtige Jahre, die ich diese Erfahrung machen konnte. Und als ich dann sozusagen wieder zurück auf mein Ruggieri-Cello kam, konnte ich diese Fähigkeiten dort auch weitersuchen, weil das Ruggieri-Cello, was ich jetzt spiele, ist definitiv einfacher zu spielen. Aber durch diese Erfahrung habe ich gemerkt, dass die Klangpalette noch lange nicht ausgelotet ist und ich eben durch diese Fähigkeiten dann auch mehr suchen kann jetzt.
Haben Sie sich in dieser Zeit auch noch sowieso mehr beschäftigt mit Pablo Casals?
Unbedingt, ja. Also als ich den Preis bekam, habe ich dann nochmal alle Biografien rausgepackt und dann versucht, noch mehr Informationen zu suchen und zu finden. Und bemerkenswert war, mir wieder in Erinnerung zu rufen, was für ein Mensch er war. Und er natürlich nicht nur Musiker war, sondern ein enormer Humanist. Und einer seiner berühmten Bonmots sind, dass meine Waffen für Freiheit und Demokratie sind mein Cello und mein Taktstock. Und das ist schon ein bemerkenswerter Ausspruch, weil er tatsächlich seine Musik oder die musikalische Arbeit wirklich als Friedensarbeit gesehen hat. Und das ist schon etwas, wo man sich heute auch noch dran inspirieren lassen kann.
Mehr als nur ein Cellostück, ein politisches Bekenntnis. Der Gesang der Vögel von Pablo Casals in einer Fassung für Cello Solo mit Claudio Borkes. Herr Borkes, Sie haben Konzertengagements in der ganzen Welt. Es läuft richtig rund mit Ihrer Karriere. Wie wichtig ist eine typische erkennbare Note in der Klassikszene? Also was macht einen Musiker zu einem besonderen Musiker?
Jeder Musiker hat eine eigene Sprache. Man kann sich selbst nicht eins zu eins kopieren. Das geht einfach nicht. Und diese Einzigartigkeit des einzelnen Künstlers ist das, was einen tatsächlich erkennbar machen kann. Und suchen würde ich das selbst jetzt nicht unbedingt, wie kann ich das schaffen, sondern die Aufgabe selbst bringt dann schon das notwendige Ergebnis.
Wie nehmen Sie das Musikbusiness wahr? Also wie frei fühlen Sie sich mit dem, was Sie tun? Also zum Beispiel jetzt mit der Repertoireauswahl immer nur das Dvorak-Konzert oder macht Ihnen das vielleicht gar nichts aus, das immer zu spielen?
Oh nein, auf jeden Fall spiele ich das sehr, sehr gerne und so oft wie möglich, keine Frage. Natürlich gibt es eben verschiedene Entwicklungen. Also es ist auch wichtig, natürlich auch in die Nischen zu schauen oder Unbekanntes zu spielen. Und ich finde, das ist auch Teil unserer künstlerischen Verantwortung, nicht nur die berühmten Sachen zu spielen, sondern auch sich für andere Komponisten einzusetzen. Von daher nehme ich das eigentlich so, wie es kommt sozusagen. Und wichtig ist mir natürlich, dass ich das Kernrepertoire immer weiter vertiefen kann, weil das ist natürlich die Lebensaufgabe.
Das Werk aller Werke für die Cellisten, das Cellokonzert in H-Moll von Antonín Dvořák. Der erste Satz war das daraus mit Claudio Borkes und den Wiener Symphonikern unter Jakob Kreizberg. Ab 2019 wartet eine neue Aufgabe auf Sie, Herr Borkes. Sie übernehmen die Leitung des Musikfestivals in Winnenden. Wie kam es denn dazu?
Ja, also ich war schon oft natürlich in Baden-Württemberg und habe dort einige gute Freunde und Bekannte. Und in Winnenden bin ich durch den damaligen Kulturamtsleiter Hans-Jörg Neumann gelockt worden. Und zum einen, weil ich dort auch zu einem Konzert eingeladen war im Andachtssaal des sehr schönen Schlosses in Winnenden mit einer hervorragenden Akustik. Und einige Jahre später wurde ich eben angefragt, ob ich nicht Interesse hätte, dort mehr Musik beizusteuern, beziehungsweise auch als künstlerischer Leiter mitzuwirken. Und ich fand die Aufgabe sehr spannend und auch sehr schön, eben in Winnenden die Rahmenbedingungen zu stellen, programmatische Impulse zu setzen und dort eben in diesem doch kleinen, aber feinen Saal wirklich Spitzenkammermusik zu präsentieren.
Mit Festivals haben Sie ja sowieso einige Erfahrungen und mit Akademien. Sie sind Dozent bei der Kronberg-Akademie und an der Cello-Akademie Rutesheim. Was halten Sie von solchen Cello-Ansammlungen?
Ah, wunderbar. Es ist eine große Familie. Cellisten mögen sich in erster Linie sehr und haben eine sehr starke soziale Ader. Und wir tauschen uns gerne natürlich auch aus und halten fest zusammen.
Rasant, Claudio Borkes mit der Moses-Fantasie von Niccolo Paganini zusammen mit dem Münchner Kammerorchester unter Christoph Poppen. Das ist hochvirtuose Musik, Herr Borkes. Macht das Spaß, also sportlichen Spaß? Wie fühlt es sich für sich an, solche Musik zu spielen?
Ja, macht enorm viel Spaß natürlich. Niccolo Paganini, der Teufelsgeiger, und das Ganze dann auf dem Cello zu machen, das ist dann natürlich noch eine größere Aufgabe, buchstäblich, weil die Saiten auch mal länger sind und die Distanzen entsprechend weiter sind. Macht natürlich schon Spaß. Es ist eine Paraphrase auf eine Opernarie und mit viel Humor und auch teuflischer Virtuosität. Aber ja, hier können wir uns natürlich von unserer sportlichen Seite natürlich schon zeigen. Aber es ist sehr, sehr gut geschrieben auch. Und mit viel Üben kann man das dann doch trotzdem ein bisschen genießen.
Apropos sportliche Seite, wie halten Sie sich fit für diesen anstrengenden Beruf?
Ja, also ich habe früher mehr Zeit dafür gehabt, auch regelmäßig Yoga gemacht, versucht joggen und zu schwimmen, sozusagen die Sportarten, die ein Musiker quasi risikoarm machen kann. Mittlerweile habe ich ein bisschen weniger Zeit dafür, aber versuche es trotzdem einfließen zu lassen. Und von Thomas Riebel habe ich einen tollen Tipp bekommen, Bratschenprofessor am Mozarteum Salzburg, der sagte, ach, Aufzüge braucht man nicht, man kann Stufen auch zu Fuß gehen, solange man zwei Beine zum Laufen hat. Und er macht das tatsächlich so. Und seitdem ich das von ihm gelernt habe, habe ich wirklich bemerkt, das ist wunderbar, so seinen Kreislauf ein bisschen in Gang zu halten, wenn man stundenlang am Unterrichten ist oder am Üben ist und tatsächlich in Anführungszeichen nur am Sitzen ist. Nicht? Und das ist mein kleiner Ausgleich, Sport.
Was ist Ihr ganz großer Wunsch für Sie als Cellisten?
Also im Grunde genommen natürlich das, was ich bisher gemacht habe, weiterzuführen oder weiterführen zu können in dieser Form. Ich kann mir jetzt vorstellen, es noch mehr zu intensivieren. Ich habe noch natürlich große Ziele, auch weitere Kernrepertoirestücke für mich in mein persönliches CD-Archiv aufzunehmen und natürlich auch mit den großen Orchestern weiter zu arbeiten, Kontakte zu Dirigenten zu vertiefen. Aber jetzt nicht nur, um den Karrieregedanken im Kopf zu haben, sondern um mich einfach musikalisch und persönlich weiterzubilden. Das ist eigentlich dafür, wofür wir leben. Und da ist die Ausbildung sozusagen nie zu Ende. Wir bleiben immer Lernende und Lehrende.
Claudio Borkes und Peter Notsch waren das mit dem ungarischen Tanz Nummer 7 in C-Dur von Johannes Brahms in einer Bearbeitung für Cello und Klavier. Und das war die Sendung zur Person heute mit dem Cellisten Claudio Borkes. Eine Podcast-Version davon finden Sie auf unserer Homepage unter swr2.de. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Buchmagazin Lesenswert, heute mit Anja Höfer. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage Danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.